Kopfzerbrechen. Willkommen und hallo bei Kopfzerbrechen, unserem Podcast für Psychologie, Inspiration für Praxis und Alltag. Heute zu den Fragen: Über den oder die Ex hinwegkommen, geht das? Und Superpower Selbstmitgefühl, was ist da eigentlich dran? Hallo lieber Alex.
Hallo.
Klingt beides eigentlich spannend, gell, was wir da vorbereitet haben.
Genau, klingt beides sehr, sehr spannend. Und ich denke mir gerade jetzt bei dem, was du erwähnt hast, so über die oder den Ex wegkommen, das würden gern einige Leute erfahren und hören. Deswegen fangen wir da gleich vielleicht bei dir an, oder? Was hast denn du da so herausgefunden?
Ja,
ist ja ein sehr, sehr alltagstaugliches Thema.
Absolut, genau. Ja. Das betrifft wahrscheinlich viele oder hat schon mal viele betroffen. Da geht es ein bisschen um die Frage, wie funktioniert das denn mit dieser Loslösung von einem Ex-Partner, einer Ex-Partnerin und auch, wie lange dauert das? Und die Studie ist aus 2025 oder die Untersuchung ist aus 2025, also relativ aktuell. Und ich glaube, es gibt ja auch so viele Mythen, gell? Also über jemanden hinweg zu kommen, dauert also ungefähr die Hälfte der Zeit, wie die Beziehung gedauert hat und lauter solche Sachen hat man da schon mal gehört. Und diese Untersuchung hat jetzt relativ klare Antworten aus meiner Sicht auf ein paar dieser Fragen oder dieser Mythen. Man hat 320 Erwachsene untersucht, das Durchschnittsalter war so Anfang 30, es waren knapp mehr Frauen als Männer, wo man gewisse Dinge abgefragt oder untersucht oder gemessen hat. Alle hatten mindestens eine Beziehung geführt, die länger als 2 Jahre gedauert hat. Der Zeitpunkt, wo man diese Dinge verschiedene Faktoren abgefragt hat, der war zu einem Zeitpunkt, wo die Beziehung beendet war, logischerweise, und der oder die Ex auch noch am Leben war. Das finde ich auch ganz, ganz entscheidend eigentlich. Man wollte irgendwie rausfinden, wie ist denn das mit der emotionalen Bindung? Und im Vergleich zu Untersuchungen davor hat man ganz stark auch darauf abgezielt, wie ist es denn innerlich für diese Personen? Also nicht nur äußerlich, was das Verhalten betrifft, melde ich mich bei jemandem, habe ich Kontakt mit der Person oder nicht, sondern eher so innere Empfindungen wie Nähe und ein Sicherheitsbedürfnis. Also sowas wie, würde ich gern noch einmal zu dieser Person gehen, wenn es mir schlecht geht? Oder so Gedanken wie, ich frage mich manchmal, wie es ihr oder ihm geht? Oder so Beobachtungen wie, oh, jetzt habe ich von ihm oder ihr geträumt. Also eher so diese inneren Dinge wurden da gemessen. Und was rausgekommen ist, ist, dass man kann relativ klar sagen, der Großteil kommt richtig gut hinweg über eine Person, die mal mein Partner, meine Partnerin war. Aber es dauert auch. Im Schnitt, das ist bei dieser Untersuchung herausgekommen, hat es bei den Personen, die man da befragt und untersucht hat, rund 4 Jahre Halbwertszeit gebraucht, bis diese emotionale Bindung zurückgegangen ist. Am Anfang ist die Kurve relativ steil nach unten gegangen oder geht sie im Durchschnitt relativ steil nach unten und dann dauert es noch ein bisschen, bis sich das irgendwann komplett löst. Also Halbwertszeit ist ungefähr bei 4 Jahren. Das heißt auch, es kann insgesamt sogar 7, 8 Jahre dauern, bis eine Person, mit der ich einmal in einer Beziehung war, also einer romantischen Beziehung, in einer Partnerschaft, bis die eine ganz neutrale Person wieder wird für mich. Also so, als würde ich sie nicht kennen oder hätte ich sie bis dahin nicht gekannt. Und was ich recht wichtig finde, ist, gell, auch für alle Menschen, die wir begleiten, dass es einfach auch normal ist, dass dieses emotionale Bindungsauflösen, dass das dauert und dass das braucht, dass das nicht von heute auf morgen geht. Und auch ja, Bezug nehmend auf dieses halb so lang, wie die Beziehung gedauert hat, dauert es, das kann man so auch nicht zeigen. Das ist nicht linear. Sondern manchmal geht es schneller am Anfang, die Loslösung, und dann wird sie zunehmend ein bisschen langsamer. Und was man auch herausgefunden hat, es gibt tatsächlich ein paar einzelne Menschen, bei denen die Bindung nie vollständig weg ist. Ja, also wo so was Wohlwollendes aber auch bleibt. Wo was bleibt im Sinne von, so ganz wurscht ist mir die Person noch immer nicht. Ja, das ist aber eine Minderheit, eine absolute Minderheit.
Also eine Ebene, könnte man sagen, bleibt dann und die wird dann mehr oder weniger gelebt oder nicht, aber sie ist halt da.
Genau, ist da, aber wirklich nur bei einem sehr geringen Teil der Personen, wo man das gemessen hat. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde, ist ein ganz starker Faktor, wie schnell das geht, wie gut das funktioniert, ist, habe ich mit der Person weiterhin Kontakt oder nicht?
Ja.
Das ist ja auch etwas, was sich oft viele fragen nach Trennungen, weiter Kontakt haben, versuchen Freundschaften aufzubauen oder solche Dinge. Also für das Loslösen, das Emotionale, für das Aufgeben dieser emotionalen Bindung ist tatsächlich es, also laut dieser Studie, schwieriger, wenn der Kontakt weiterhin besteht. Ja, wenn kein Kontakt ist, funktioniert das besser und leichter.
Was ja auch irgendwie nicht verwundert, oder? Also da würden wir aber schon irgendwie sehr viel Sinn in dem sehen, dass die Studie da recht hat. Weil
ja,
wenn man
genau.
sich ja natürlich einmal die Woche noch trifft oder über Bekanntenkreise irgendwie connected ist, dann ist es klar, dass man das natürlich weniger einordnen kann. Ja? Macht schon großen Sinn.
Genau. Und da wird es jetzt gerade noch einmal bestätigt. Was auch ein Faktor war, was den Prozess ein bisschen verlängern kann, ist, wenn das eine Person ist mit eher so einem ängstlichen Bindungsstil, würde man sagen. Also jemand, der grundsätzlich oder die grundsätzlich so ein bisschen Angst davor hat, allein zu sein, verlassen zu werden und so, die tun sich auch ein bisschen schwerer oder brauchen auch ein bisschen länger, sich da zu lösen, emotional zu lösen.
Ja, genau. Okay, spannend.
Ja, apropos spannend, was ich noch ganz interessant fand oder finde, ist, wer gemeinsame Kinder hat mit dieser Ex-Person, ja, da zeigt zwar am Anfang eine noch sehr starke emotionale Bindung, aber die verblasst tatsächlich oft schneller als bei kinderlosen Paaren. Ja, und da mutmaßt man so, weil die haben ja Kontakt auf der einen Seite, man mutmaßt, dass das deshalb ist, weil die vielleicht schneller in so eine, wir sind jetzt die Eltern und leben unsere Elternrolle und die dann weniger Fokus auf dieser romantischen Bindung oder Beziehung, die es auch gab, irgendwie haben. Ja, also die tun sich tatsächlich offenbar auch ein kleines bisschen leichter, die andere Person neutraler dann wahrzunehmen oder eher dann wieder den Elternteil des gemeinsamen Kindes betrachten zu können und nicht so stark den Ex-Partner, die Ex-Partnerin.
Weil die Organisationsebene einfach ausgeprägter ist, oder?
Also genau. Ja, ich glaube, das Rollenverständnis ist einfach sehr, sehr klar. Was sind wir jetzt? Und das scheint irgendwie stärker zu sein, als was sind wir nicht mehr.
Ja. Aber ein spannender Faktor, weil es betrifft ja viele Leute natürlich. Und dass man das jetzt auch reingenommen hat in die Studie, ist schon sehr wesentlich. Ja,
genau. Was man auch noch ein bisschen rausfinden wollte, gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern? Da gibt es keine, also da hat man keine Unterschiede festgestellt. Was ich noch sehr interessant finde, macht es einen Unterschied, ob es eine neue Partnerschaft gibt oder nicht?
Ja.
Da ist recht interessant rausgekommen, eine neue Beziehung hat keinen Einfluss auf den Loslösungsprozess oder beschleunigt ihn jedenfalls nicht. Ja. Und es hat auch keinen Unterschied gemacht, von wem die Beziehung beendet wurde. Also es dauert für alle mehr oder weniger gleich lang, abgesehen von diesen anderen Faktoren mit Kontakt oder Verlassensangst.
Genau. Spannend. Hätten viele wahrscheinlich jetzt anders eingeschätzt, oder?
Gell, hätte man anders vermutet.
Auf jeden Fall, ja. Okay, und was da ja gut auch noch reinpasst zu dem Faktor, der das mehr aufrechterhält, ist ja dann auch die Tatsache, ich meine, da sind wir dann auch schon in der Praxis, glaube ich, Social Media ist ja ein Riesenpunkt, den du vielleicht
noch erwähnst. Das würde ich auf jeden Fall beim Kontakt irgendwie einordnen, oder? Also Kontakt kann schon auch heißen, ich bekomme alles mit, was mit dieser Person jetzt ist, ob es vielleicht ein direkter Kontakt ist oder eben ich verfolge, was die Person postet die ganze Zeit, da bin ich ja auch sehr bei ihr. Also das würde ich unter diesem Überbegriff Kontakt wahrscheinlich einordnen. Ja, wie siehst du das?
Auf jeden Fall, ja. Also ich kenne es aus der Praxis, wenn bei Personen, die ich oder die wir bei Trennungen begleiten, ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht es ist wirklich schlimm und gleichzeitig so nachvollziehbar, dass man dann so eine Sehnsucht hat und irgendwo in Beziehung bleiben möchte und das natürlich primär heutzutage über das Smartphone dann oder den Computer macht, indem man dann einfach auch in so oft sehr schambehaftete Geschichten abdriftet, die Leute als sehr beschämend erleben. Ich habe jetzt auf WhatsApp kontrolliert, wann er oder sie online war und wieso war die jetzt um 2 Uhr früh online und mit wem schreibt der Mensch schon Instagram-Stories. Ja, oh, heute ist die Person fort und Party machen und wer ist da noch, was macht die? Also man kriegt unfassbar viele Möglichkeiten natürlich ins Fantasieren zu gehen. Und das verunsichert zusätzlich. Und ich, wie du sagst, ich erlebe das extremst oft, dass das wirklich sehr, sehr destruktiv wirken kann. Auch wenn man natürlich die Handlung würdigen muss und wertschätzen, weil ich das, also das kann man total gut nachvollziehen, dass da eine Seite gibt, die einfach sagt, ich brauche Sicherheit, geht da gerade, was ist da los im Leben meiner oder meines Ex, aber es ist extremst fatal. Also diese Light-Version von Stalken, sage ich mal, ja, mit nachschauen, wann ist die Person online, bei wem ist die, was macht die im Urlaub, jede Story über 5 Accounts nachschauen, Freunde fragen, ist ganz, ganz schlecht. Ja, würde ich auch so sehen.
Genau. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, vielleicht auch anhand dieser Ergebnisse der Studie irgendwie diese Rolle vom Kontakt zu thematisieren. Mhm. Ja, also man kann schon in Kontakt bleiben, aber man muss sich dessen dann offenbar auch bewusst sein, dass dieser Loslösungsprozess dadurch verlangsamt wird oder länger dauern kann.
Ja, es ist oft eine, ist jetzt extrem ausgedrückt, aber es ist halt eine Falle. Weil eine Seite in einem, so ein Gefühl sagt einem, das tut mir gut und dann verliere ich die Person nicht ganz und dann sind wir halt Freunde. Aber eigentlich war ja der ursprüngliche, wie soll ich sagen, emotionale Deal ja keine Freundschaft. Mhm. Und ich denke mir, das ist dann, wie du sagst, oft einfach nur ein ganz langer Ablösungsprozess, der dann oft sehr, sehr wehtut auch, wenn man merkt, dass die Strategie dann auch nicht fährt. Ja. Und
genau, also es scheint wirklich als ansprechen, erklären, bei Paaren mit Kindern vielleicht darauf hinweisen, dass man gut erarbeitet, wer die jetzt als Eltern sind, aber eben nicht mehr als romantisches Paar, weil das bestätigt ja die Studie auch, dass das extrem dabei helfen kann, dass diese Loslösung, diese emotionale irgendwie geleistet werden kann. Ja, ja. Also eben so diesen Kontakt oder wer sind wir zu thematisieren und dem Raum zu geben, halte ich für empfehlenswert.
Ja. Und wie würdest du es in der Praxis, also gibt es Ideen dazu, wie du es anwenden würdest oder was du anbietest? Oder, weil das ist jetzt sehr verwoben, wir reden ja schon über die Praxis.
Aber genau, wir sind eigentlich schon mittendrin.
Wir sind schon mittendrin, gell? Ja. Ich frage nur trotzdem, wie du es machen würdest oder was dir noch dazu einfällt.
Ja, ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist dieses realistische Einschätzen, gell? Also ich habe immer wieder auch Personen erlebt, die sich schlecht gefühlt haben oder gefragt haben, oje, was stimmt nicht mit mir, wenn sie noch Gedanken an den oder die Ex-Partnerin hatten nach der Trennung, ein paar Monate oder ein Jahr danach oder so. Und dass man das wirklich gut erklärt, dass das völlig normal ist und dass das zu einem Loslösungsprozess einfach dazugehört. Ja? Dass es auch normal ist, dass die Person noch einmal in einem Traum vorkommen kann oder all diese Dinge. Also dass mit ihnen da gar nichts verkehrt ist, dass das kein Zeichen sein muss, dass man zurück will oder solche Dinge. Das wird ja auch manchmal so ein bisschen dann überlegt. Heißt das, wenn ich an ihn oder sie denke, ich will wieder zurück, aber eigentlich war es eh gut, dass wir uns getrennt haben vielleicht oder solche Sachen, dass man das einordnen übt und lernt mit der Person, die sich diese Fragen vielleicht stellt.
Und ich frage mich auch gerade, in welchem Ausmaß macht es Sinn, zum Beispiel diese Studie zu thematisieren, ja, weil da gibt es jetzt verschiedene, ich glaube, da gibt es jetzt keine richtige und falsche Antwort, aber ich denke mir nur gerade aus meiner Haltung heraus, bei dir vielleicht ähnlich. Ich würde es zum Beispiel, wenn es jetzt eine akute Trennung ist und dann kommt so eine Frage auf, werde ich das jemals überwinden und sonstiges. Also ich glaube, man kann die Studie schon gut verwenden in der akuten Phase, um aufzuzeigen, ja, das ist durchaus die Erwartungshaltung. Also das kann sehr gut passieren, dass sie das irgendwann eingeordnet haben. Aber ich würde den zeitlichen Faktor vielleicht am Anfang gar nicht so hervorkehren, weil das manchmal vielleicht sogar eine Erwartungshaltung schürt, die kontraproduktiv ist. Weil es gibt ja Leute, denen das viel schneller gelingt.
Gibt es natürlich auch, genau.
Ist jetzt nur eine Hypothese sozusagen. Und da könnte es natürlich sein, dass man dann eine self-fulfilling prophecy anbietet, zu sagen, gute Nachrichten, das schaffen sie, es dauert halt 4,18 Jahre.
Immer,
ja,
fix.
Ja, genau, ja. Also sie glauben, es geht schneller, aber es geht nicht schneller. Die Ursula Neubauer hat herausgefunden, es dauert jetzt vier Jahre. Zitiert, ja. Also da glaube ich, wäre es wahrscheinlich eher mit Vorsicht zu genießen, dass man da zeitliche Rahmen setzt, wie lange was dauert. Aber auf die Frage hin, aber wenn es schon lange dauert, sehe ich da eine Kraft in dem, oder? Also wenn Leute ins Zweifeln gehen und sagen, es ist nicht mehr normal, dass man dann sagt, doch, sie haben noch 2 Jahre Zeit so gerade. Also das ist
nein, ich glaube, so streng ist es auch gar nicht gedacht. Und was auch da vorkommt, ist, dass das nicht gleich schnell, also wie soll ich sagen, dass das nicht linear ist. Ja? Also dass das wirklich so eine gerade Kurve nach unten ist, sondern es geht am Anfang deutlich schneller nach unten quasi und dann ein bisschen langsamer. Und das kann sich dann halt einfach noch ein bisschen ziehen. Ja? Genau, das heißt nicht, dass ich erst nach 2 Jahren irgendwie bei der Mitte des Loslösens sein muss, sondern dass die Kurve geht zuerst schon mal relativ deutlich nach unten, genau. Und dann bleibt es aber noch ein bisschen, bis es quasi ganz, ganz weg ist. Genau, im Durchschnitt. Wir reden ja immer von Durchschnittsdingen, genau.
Ja, das ist eben, ich glaube, das ist dann der wichtige Punkt, wie du schon einfach, es ist nicht so, dass man nach 4 Jahren dann auf einmal vergisst wie ein Lichtschalter, dass es die Person gab, sondern dass man dann erst in der Rückschau nach 4 Jahren, oder, beschreibt, okay, das hat mich jetzt lange nicht mehr beschäftigt, emotional. Ganz super. Genau.
Und dann glaube ich, dass es für unsere Arbeit auch noch immer interessant ist. Also wenn jemand sehr festhalten möchte an so einer alten Beziehung oder einer Person aus der Vergangenheit, irgendwie zu schauen, was erfüllt denn das gerade? Also wonach habe ich denn ein Bedürfnis? Ist es wirklich die Person oder ist es Nähe? Ist es wirklich die Person oder ist es Sicherheit? Ist es wirklich die Person oder habe ich mir mit der einfach ganz viel ausgemalt, was jetzt gerade in der Vorstellung auch mir an Zukunftsvision jetzt nicht mehr zur Verfügung steht? Und dann kann ich zum Beispiel auch im Schreiben mal schauen, wenn ich die rausnehme aus meiner Vorstellung, diese Person, und schaue mir neue Zukunftswünsche, Visionen irgendwie zu etablieren, wo die dann nicht mehr vorkommt. Also auch solche Sachen aus meiner Erfahrung können dazu beitragen, dass das gut gelingen kann.
Dass man so ein bisschen, dass man einen Unterschied bildet in dem Erleben, das man hat, an diese Person jetzt überstülpt zu dem, was dahinter steckt, oder? So das Bedürfnis.
Genau.
Dass
oder
man es ein bisschen
so,
loslöst.
Dass man es loslöst, ja genau, weil ich glaube, manchmal sind ja Bedürfnisse auch so geknüpft an diese Person. Ja, mit der hat man halt vieles erlebt, wonach man sich sehnt, und dass man das wieder ein bisschen trennt voneinander. Was ist denn mein Bedürfnis? Aber heißt das nur, weil die Person jetzt nicht mehr da ist, dass dieses Bedürfnis nie wieder erfüllbar ist? Gell? Also, dass man da ein bisschen Trennung einfach anbietet.
Haben wir da noch eine Idee für den Alltag oder ist das eigentlich schon der Alltag?
Ja, ich glaube, das ist auch ganz viel Alltag. Also ich glaube, eine wichtige Message ist einfach, dass solche Dinge Zeit brauchen können und dass gewisse Phänomene, die man vielleicht wahrnimmt, also nochmal an jemanden zu denken oder so eine Zeit lang einfach völlig normal sind, dass man sich da nicht verrückt machen muss. Deshalb, ich glaube auch für den Alltag ist es insofern relevant, weil es lassen sich ja nicht alle Personen, die eine Trennung durchleben, irgendwie begleiten, ob in der Therapie oder in einem Coaching, einer Beratung oder so. Das heißt, insofern würde ich schon sagen, das hat für unseren Alltag sicher starke Relevanz. Und ja, was man sich da sicher mitnehmen kann, ist einfach dieses sich selbst beruhigen mit, das ist normal. Gerne auch das mit dem Kontakt überprüfen. Tut es mir gerade wirklich gut? Hält es mich länger in etwas, was ich eigentlich schon abschließen möchte? Ja, und dann sich eher bemühen, den Fokus auf sich selbst zu legen. So wie du sagst, ich kann natürlich hergehen und auf Social Media die Person verfolgen und mir dann überlegen, ihr geht's jetzt so oder so oder so. Aber wenn ich diesen Scheinwerfer nehme und ihn auch mal zu mir drehe, so im Sinne von, okay, was möchte ich jetzt gerade, was tut mir gerade gut und solche Sachen. Also ich glaube auch solche Sachen sind dann für den Alltag irgendwie hilfreich.
Super.
Genau. Und vielleicht auch den Stress ein bisschen loslassen, wie schnell es denn gehen müsste, dass mir eine Person egal ist, die mal eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat.
Ja.
Also sich selbst nicht so unter Druck zu setzen, das würde ich noch ergänzen wollen.
Das klingt total sinnvoll, ja, weil es ist was sicher wiederum Erwartungshaltungen schürt, die dann eher zu Verengung und Leidensdruck einfach weitere Folge führen können. Ja. Also genau. Da ein bisschen sich Zeit geben, so in der Eigenbeziehung, sich den Raum auch nehmen. Es ist ja auch irgendwo, ich denke gerade, das Leiden oder das Vermissen nach einer Beziehung ist ja auch Ausdruck sehr oft von der Qualität der Beziehung, die da lange, also das kann man ja auch sozusagen ganz ein genau. Stück weit reframen und sagen, das wäre ja irgendwie auch total traurig, wenn es einem so schnell wurscht wäre.
Also es auch würdigen und vielleicht gelingt sogar irgendwann dankbar zu sein, dass es war, wie es war, wenn es gut war. Genau.
Ja.
Das ist vielleicht ein bisschen früh, knapp nach einer Trennung. Aber
eben im Möglichkeitenland.
Ja, im Möglichkeitenland, sehr schön.
Genau.
Du warst jetzt auch schon so bei, wie gehe ich da mit mir um eigentlich, gell?
Genau.
Großzügig sein mit mir. Und das führt mich natürlich zu dieser Frage, wir haben es genannt, Superpower Selbstmitgefühl. Das ist so unsere Überschrift für das Thema, das du mitgebracht hast. Ja. Superpower Selbstmitgefühl, was ist dran?
Richtig, genau. Es passt extremst gut zu deiner Studie oder deinem Thema. Und zwar hat die liebe Christine Neff, die ist eine Professorin an der University of Texas, eigentlich so gut wie 20 Jahre an diesem Thema geforscht und hat sich damit extrem auseinandergesetzt und hat unter anderem 2023 einen Review-Artikel nochmal publiziert oder mit sehr vielen Zusammenfassungen. Es ist jetzt nicht eine einzelne Studie, es ist eigentlich so ein bisschen ihr, also Lebenswerk ist vielleicht wieder nicht so optimal ausgedrückt, ja, die gibt es ja noch, aber auf jeden Fall ein größeres Thema und meine Idee ist das einfach runterzubrechen auf ein paar Basics und auf ein paar sehr wertvolle Informationen, die sie herausgefunden hat. Was ist selbst Mitgefühl? Was ist es vor allem nicht? Warum wird es oft falsch verstanden? Und vor allem, wie können wir es natürlich dann in der Praxis, aber auch im Alltag anwenden? Und um da gleich loszulegen, ist die Frage an alle, die zuhören, kann man sich auch mal kurz überlegen, was ist für mich eigentlich selbst Mitgefühl und was kommt da so auf? Ja, weil wenn man da Leute fragt, kommt sehr oft als Antwort, dort ja sich selbst was gönnen, aber sich auch ein bisschen entschuldigen, mhm. wenn was schief geht, oder auch ein bisschen so, sehr oft so ein bisschen aus der Verantwortung nehmen. Ja, so ich kann es halt nicht, oder ich habe es eh, ja, ich konnte nicht, und die Umstände, und ich bin so arm und ich bin krank und sonstiges.
Mhm. Ja. Was ich sonst manchmal auch noch höre, was so in dieses Thema reinspielt, ist so diese, oh, ich will mich ja nicht im Selbstmitleid suhlen.
Genau,
also nicht zu sehr auf meine Dinge da eingehen.
Genau, ja, also wo man sich auch noch im negativen, belastenden, emotionalen Erleben auch noch selbst den Schnitzelhammer nochmal drüber zieht und sagt, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich mir leid tue, weil es mir schlecht geht. Mhm, und also das wird schon eine Mehrebenen-Geschichte dann, ja, dass man sich schlecht fühlt, weil man sich schlecht fühlt, und dann tut man sich leid. Und das ist aber auch falsch, weil man hat sich nicht leid zu tun, und dann gibt es Scham und Schuld und so. Also das ist eine Geschichte, die Professor Neff unter anderem einfach aufgegriffen hat und ein bisschen korrigieren wollte. Und die hat das dann zum Beispiel bei ihr in ein Konstrukt von 6 Elementen eingeteilt, also immer so 3 Paarungen, wo man sagen kann, so ein bisschen konstruktiv versus gegen destruktiv, wenn man das jetzt mal so ausdrückt. Ja. Mhm. Und da kann man schauen, eine Geschichte wäre zum Beispiel die Selbstfreundlichkeit, gegengerichtete Selbstkritik. Das kennt jeder, wenn man einen schweren Tag hat, wenn man irgendwie sich vielleicht ein bisschen Fehlverhalten hat. Also wie geht man mit Misserfolg um, mit einem schlechten Tag? Wie spreche ich dann zu mir? Mhm. Das hat sich herausgekehrt. Mhm. Ja, ein zweites Paar wäre auch die gemeinsame Menschlichkeit und die Isolation. Das ist was ich persönlich total spannend gefunden habe, den Blickwinkel von ihr, weil sie sagt, dass eigentlich das Selbstmitleid, also das Leiden in einem Selbst eine große Paradoxie darstellt, weil Leiden ja generell das Universellste ist, das die Menschen verbindet. Ja? Also wenn man sich das mal aus der Ebene heraus überlegt, ist es total schräg, dass ja jeder Mensch kann ja irgendwie mit Leid was anfangen, weil wir es leider ständig selbst aus irgendeiner Ebene heraus zumindest schon mal erlebt haben. Ja? Mhm. Und wir machen es sozusagen alle und irgendwie auch gemeinsam. Und trotzdem tritt aber oft das Gegenteil ein, dass Menschen sich extremst rausnehmen und isoliert fühlen, weil im Leid man sehr oft hat, man ist sehr oft dieses Erleben, ich bin jetzt der Einzige, dem es so geht, die anderen verstehen mich nicht, allen geht's gut. Ja, und das, also diese Paradoxie, die sie da auch darstellt, fand ich persönlich sehr spannend, weil das ja irgendwo auch ein guter Punkt ist. Und dann gibt es natürlich auch noch so das Paar der Achtsamkeit und der Überidentifikation. Ja, also wie gehe ich mit dem um, was da ist? Und da beschreibt sie so einen achtsamen Mittelweg. Ja, also da hat sie eigentlich eine ganz nette, eine total tolle Intervention angeboten, eine sehr simple, die werde ich dann noch kurz benennen, die ist auch für den Alltag sehr gut, aber da geht es einfach um dieses nicht zu sehr bewerten und einfach mal wahrnehmen, also um die Achtsamkeit. Ja. Und jetzt geht es natürlich auch viel um Datenlagen in der Geschichte. Also was bringt mir Selbstmitgefühl oder wie sie sagt Self-Compassion? Mhm. Ja, ist keine Deutsche, also deutschsprachig. Das heißt, das ist eigentlich Self-Compassion, aber wir besetzen es mit Selbstmitgefühl und eben nicht mit Selbstmitleid. Mhm. Ja, also ich würde es zumindest unterscheiden.
Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, ja.
Mhm. Genau, ja. Und da fasst sie einfach sehr viel Studien zusammen und erlebt und beschreibt selbst Mitgefühl als einen extremst produktiven Umgang mit belastenden Gedanken, Erlebnisebenen, Emotionen, weil selbst Mitgefühl nachweislich psychisches und körperliches Wohlbefinden erhöht. Ja? Das heißt, die Leute, die sie untersucht hat, genau, die haben dann weniger Angst entwickelt, weniger depressives Erleben, emotionale Erschöpfung, dementsprechend mehr Resilienz, mehr Lebenszufriedenheit, mehr Motivation etc. Ja? Mhm. Und da geht sie einfach sehr drauf ein und sagt, okay, also aufklärend sozusagen, die Idee Selbstmitgefühl ist Schwäche, ist falsch, weil es einfach Studien gibt, die sagen, es ist Widerstands. Also wenn ich mit mir, ich sage jetzt mal, emotional großzügiger bin und nett, dann erhöht das die emotionale Stärke und die Widerstandsfähigkeit, weil ich dann bleibe ich mehr in meinen Stärken und verzeih mir das schneller. Selbstmitgefühl macht selbstgefällig, ist auch total falsch, also diese Idee der Gleichgültigkeit, das hat sie auch ganz gut herausgearbeitet. Dann gibt es ja oft die Idee mit Selbstmitgefühl, dass die Motivation dann flöten geht, ja, weil man sagt, na, ich kann halt nicht anders und ich bin halt so und das ist so traurig, ich bin krank. Und da sagt sie, genau das Gegenteil ist ja auch wiederum richtiger, dass nämlich Selbstkritik, also der erste Punkt der Paarung, die Selbstkritik, wenn wir mit uns sehr streng sind, dass Selbstkritik blockiert. Das blockiert ja dann kognitiv, wir können keine Leistung abrufen, wir trauen uns nichts mehr zu. Dementsprechend erhöht Selbstmitgefühl auch die Sicherheit, aus der man heraus wachsen und sich entwickeln kann. Ja. Dann ist es natürlich wieder, wie schon erwähnt, das Selbstmitleid, das isoliert und übertreibt. Ja, das ist einfach bei ihr nochmal herausgearbeitet zum Selbstmitgefühl eine ganz andere Geschichte. Und sehr, sehr oft wird sie auch mit Egoismus dargestellt, also egozentrisch, egoistisch. Ja. Ja, wer mit sich mitfühlt, der denkt nur an sich. Und das stimmt so auch nicht, weil sie aufzeigt, dass es eigentlich darum geht, wenn man sich selbst wahrnimmt und auf sich auch fokussiert, auf die Eigenbeziehung, dass man natürlich dann auch innere Ressourcen viel schneller aktivieren kann. Und jetzt geht es darum, was macht man damit? Ja, oder was hat, jetzt hat
genau,
sie 20,
du hast schon so viel angeteasert. Genau, ich bin schon so neugierig. Ich warte gespannt, was für die Praxis jetzt kommt.
Was kommt da für die Praxis? Also prinzipiell erwähnenswert aus meiner Sicht ist, dass sie hatte jetzt 20 Jahre Zeit. Also die hat natürlich einiges entworfen in diesen Jahren. Und hat unter anderem ganz spannend ein 8-wöchiges Gruppentraining kreiert. Und zwar so ein, das hat sie genannt, MSC-Programm, also Mindful Self-Compassion Program. Und hat Ergebnisse aus Studien dann hervorgebracht und publiziert, die sehr beeindruckend sind. Und hat vorab so Indikatoren beschrieben, also Selbstfreundlichkeit und so weiter. Und unter anderem ist zum Beispiel das Erleben in der Gruppe von Selbstfreundlichkeit, also zu sich selbst, ist statistisch 36% gestiegen nach 8 Wochen. Die Selbstkritik, also die innere Kritikerin oder der Kritiker, ist 32% reduziert erlebt worden. Das Gefühl gemeinsamer Menschlichkeit 34% gestiegen. Dafür die Isolation, logischerweise, ist 35% runter und die Achtsamkeit ist wieder über 20% drauf und die Überidentifikation ist minus 33% runter in 8 Wochen. Mhm. Wichtig, ohne Pharmazie, also ohne Medikamente, ohne aufwendigen Interventionen, sondern durch die veränderte innere Haltung und ein paar gezielten Übungen. Und das sind schon sehr beachtenswerte Geschichten.
Hast du da was Konkretes auch noch?
Ja, sie hat, also da gibt es eigentlich sehr viel konkret. da gibt es jetzt sehr, sehr, sehr viel konkret. Das ist richtig gut erforscht und zeigt natürlich extremst viel Wege auch auf für die eigene Praxis. Ja? Und du hast jetzt schon gefragt.
Ja. Natürlich, ja.
Genau, also was kann man jetzt machen? Irrsinnig viel, also gerade in der Hypnosystemik, der wir beide ja auch angehören, so ein Stück von der Haltung, ist das natürlich das, wie sagt man da, Bread and Butter. Ja? Also der Dr. Gunter Schmidt und andere Leute, die uns natürlich zuhören, die werden sich denken, ja, kenne ich doch, ja, weil es geht ja immer um die Eigenbeziehung. Also wie erlebe ich mich in Bezug zu einer Situation, einer Situation, Menschen, wie auch immer, wie bin ich da zu mir? Weil das ist ja der heilsame Aspekt. Ich kann ja oft das Außen nicht ändern.
Ja? Ganz richtig.
Und sehr, sehr oft kann ich leider ja die Wirklichkeitsebene im Außen nicht ändern oder vor allem lebende Systeme, andere Menschen, den Partner, die Partnerin. Deswegen am Ende des Tages geht es genau darum, wie kann ich dann anders und oft netter zu mir sein. Ja? Mhm. Was mache ich da, wenn es passt? Ich frage die Leute oft, wenn die nicht nett zu sich sind, ob das ihnen schon mal geholfen hat. Ja? Also ich frage sie dann, das interessiert mich, jetzt beschreiben sie seit 4 Jahren, dass sie sich 7 Stunden am Tag denken, ich bin ein Idiot. Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber hilft das? Macht das Laune? Ja? Hilft das bei den Problemen, die sie haben? Und natürlich kriegt man dann eine Antwort, nein, eigentlich nicht. Ja? Ich sage, okay, ich meine, sie könnten es weitermachen. Ja? Aber wären sie dazu bereit, vielleicht was anderes auszuprobieren und dann können sie ja wählen. Ja? Ja. Also eine andere innere Haltung aufzubauen. Ja? Und das ist was, wenn man sich mal anschaut, natürlich auch in der Praxis Beobachtungshausübungen oder in der Stunde, wie rede ich da mit mir, wie hört sich die Stimme an, in welchem Ton. Man kann natürlich jetzt sehr im Detail, wir sind jetzt schon sehr im Detail einer Intervention, aber man kann natürlich auch wunderbar räumlich mit den Stimmen arbeiten, aber um zu schauen, okay, wie geht's mir da, wenn ich mir die Stimme im Raum vielleicht statt da hinten im Eck vor mir vorstelle oder in einem anderen Ton. Und sehr oft erleben Leute dann sehr, sehr schnell auch schon eine Erleichterung in dem Ganzen. Ja?
Genau.
Und das zeigt auch, wie plastisch das Ganze ist, dass es halt immer um diese Eigenbeziehung geht. Ja? Was mir auch noch einfällt, ist wirklich zu fragen, wie unterscheiden Sie eigentlich Selbstmitleid mit Selbstmitgefühl?
Ja.
Ja? Und meiner Erfahrung nach tun Leute, die dazu neigen, wenn ich das so ausdrücken darf, tun das halt gar nicht. Also die haben da sozusagen, das klingt, also ich beschreibe es mal als einen blinden Fleck in der Wahrnehmung und haben da oft noch gar nicht die Unterschiedsbildung betrieben, kognitiv, dass sie sagen, ah ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Dementsprechend ist es halt schwierig, das für sich auch als Ressource zu erleben, weil man sich immer eher dann passiv sieht. Ja, jetzt habe ich wieder Selbstmitleid, jetzt versinke ich im Selbstmitleid, wie du schon gesagt hast. Ja. Und sich dann wieder noch mehr abstrafen.
Das will ich nicht, ganz
das
oft
will ich dran. Nicht, genau, ich bin kein Opfer und so. Aber das sind völlig andere Sachen. Ja, hier geht es einfach wirklich darum, wie kann ich mit mir in einer Beziehung treten, die das, was ich da erlebe, auch irgendwo würdigt. Ja, also irgendwo auch einen Sinn oder wertschätzt.
Und da sind wir eigentlich eh wahrscheinlich auch schon sehr im Alltag drinnen gleichzeitig, oder? Also wie gehe ich mit mir um, wie rede ich mit mir und solche Sachen, die betreffen uns ja alle eigentlich im Alltag auch.
Die betreffen uns alle im Alltag, also das ist was sehr Alltagstaugliches und was den Alltag angeht, ist natürlich, also jeder kann ja seine innere Stimme sowieso immer auch im Alltag beobachten. Das ist sehr spannend, gerade in den einengenden Erlebniszuständen. Also wenn wir ein Problem erleben haben, haben wir sehr oft ja einen Umgang, der uns nicht wirklich gut tut. Ja, da strafen wir uns ab und wir werfen uns das vor und wir haben, also wir scheitern an unserer eigenen Erwartungshaltung, würde ich mal sagen. Ja, so muss ich doch sein und irgendwie kriege ich es nicht zusammen und jetzt bin ich wieder traurig und warum bin ich immer noch traurig? Ich habe mich doch vor 3,5 Jahren getrennt und weiß nicht, dass die Ursula erzählt hat, es dauert 4,18 Jahre. Ja.
Und dann, für alle, die jetzt nur diesen Ausschnitt hören, das hat die Ursula so nicht gesagt.
Genau, nein, das hat sie so nicht gesagt, aber also so ein bisschen, man ist dann so streng, ja, also es passt total gut auch zu deiner Trennungsstudie. Ja. Also wie gibt's das? Und der oder die war doch eh so gemein.
Es müsste doch schon anders sein.
Es müsste anders sein.
Nicht stark genug, das jetzt zu lösen und so. Ja.
Genau, und das hilft halt nicht. Ja, also das kann man einfach auch platt fragen, sagen sie, ich erlebe sie jetzt als sehr streng mit sich, wahrscheinlich eine gute Intention, aber hilft ihnen das? Und Leute können das sehr gut nehmen und sagen, ja, blöde Frage, aber eigentlich, nein, nicht wirklich, aber, aber. Und dann kommen natürlich viele Bedürfnisse, also das macht auch Sinn, ist ja auch irgendwo manchmal sinnvoll, diese Idee von sich zu haben, aber oft ist ein alternatives Angebot sehr spannend.
Ja.
Und um das jetzt aber überzuführen zum auch ein bisschen zum Alltag, weil du gefragt hast, da hat die Neff hat die schlägt dann so eine ganz easy Geschichte vor, nämlich so eine Selbstmitgefühlspause. Also das klingt im Englischen, glaube ich, ein bisschen netter als Selbstmitgefühlspause. Ja, aber gut, wir nennen es mal so. Und zwar ist es eine kleine Übung für schwierige Momente, die dauert aber nur eine Minute und besteht nur aus drei Sätzen. Und zwar schlägt sie vor, also Phase 1, ich bemerke, dass ich gerade leide. Das wäre so das Achtsamkeitselement. Phase 2 ist, oder die Idee, Leiden gehört zum Leben dazu, damit bin ich nicht alleine. Mhm. Ja, damit lädt sie ein, in die Verbundenheit zu gehen. Und ich möchte, das dritte ist, ich möchte jetzt freundlich mit mir sein. Was brauche ich dazu im Moment? Ja, also ich bemerke, dass ich gerade leide. Leiden gehört zum Leben dazu. Ich bin damit nicht allein und ich möchte jetzt mit mir netter oder freundlich im Umgang sein, was brauche ich dazu? Und das würde ich so den Zuhörerinnen und Zuhörern auch mitgeben, so im Alltag, das kann, glaube ich, jeder machen, wann immer es schwer ist, und sind einfach drei ganz, ganz kurze Sätze, die eine große, große Veränderung bewirken können, wenn es um diese Alltagsmomente geht oder um schwierigere Themen. Ja, also Achtsamkeit im Moment, sich das zugestehen, dass es einem so geht, dass es allen mal so geht, das Normalisieren ist ganz, ganz wichtig, ja, und dann aber auch so ein bisschen ins Konstruktive, was brauche ich jetzt, dass ich netter zu mir sein kann oder fürsorglicher vielleicht auch.
Sehr schön und sehr praktikabel, glaube ich. Gell, wir wissen eh schon alle, ich bin ein super großer Fan von so simplen Dingen, die man wirklich gut auch in den Alltag bringt, und dafür eignet sich das ja wunderbar. Also dafür ist es auch entwickelt, höre ich dich, aber das ist ja wirklich was sehr schnell umgesetzt werden kann.
Genau, und vor allem, also das könnte man jetzt endlos natürlich weiterführen, was die Neff schon auch eben sagt, dass dem jetzt nicht widersprechen soll, aber es geht jetzt nicht darum, prinzipiell zu sagen, cool, wann immer es jetzt die Megakrise auf mich herabrieselt, mache ich meine drei Sätze, also diese Krisenmodus-Geschichte, sondern prinzipiell geht es um eine Grundhaltung. Ja? Also eine Grundhaltung, die man idealerweise mit der Zeit entwickelt, dass man diese ich bin ein Versager und ich kann nichts, dass man diese Identitätsaussagen einfach mal wertschätzend überprüft und überprüft, wie wirken sich die aus, und dann aber auch vielleicht sich Alternativen erlaubt, um mit sich einfach verzeihender und netter zu sein.
Genau, freundliche und dieses Selbstmitgefühl, von dem Wort sind wir ja gekommen, irgendwie ein bisschen auch übt vielleicht und wirklich etabliert Stück für Stück.
Genau.
Und dafür klingt diese Übung einfach super.
Genau.
Ja, sehr fein. Danke, lieber Alex. Ich finde es super spannend, auch super praktisch. Und wir wünschen allen jetzt ein schönes, wie hast du es genannt, Eigenbeziehung, aufbauen, überprüfen.
Genau, eine schöne
Nachschauen.
Beziehung mit sich selbst.
Für den Rest, genau, genau, für den Rest des Tages und die nächste Zeit. Wunderbar.
Ja, super.
So, gut, dann sagen wir an der Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Kopfzerbrechen.